Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich drei Namen mit H. Horvath, Hoppe, Hitler lesen wir im Titel eines neuen Buches, das der Autor, Journalist und Kulturtheoretiker Peter Michalczyk geschrieben hat. Eine Spekulation ist das über das Phänomen der Masse anhand der biografischen Verschränkung des Schriftstellers Ödin von Horvath mit der Schauspielerin Marianne Hoppe und des diabolischen Massenverführers Adolf Hitler. So originell wie auch aktuell, und deshalb haben wir Peter Michalczyk eingeladen zu uns in die Leseart. Hallo zusammen, seien Sie mit mir gespannt. Und jetzt von einer überraschenden Dreierkonstellation. Was haben ein berühmter Schriftsteller, eine populäre Schauspielerin und ein verbrecherischer Politiker miteinander zu tun, außer dass sie zur selben Zeit lebten und ihre Namen mit H beginnen? Horvath, Hoppe, Hitler. Genauso nennt der Autor Peter Michalczyk sein neues Buch. Und eine erste Erklärungsspur legt der Untertitel: 1926 bis 1938, das Zeitalter der Masse. Wir sind mit Peter Michalczyk jetzt verbunden in Salzburg, wo er derzeit lehrt an der Universität. Willkommen, guten Tag, Herr Michalczyk.
Ja, schönen guten Morgen.
Als gelernter Journalist, als Schriftsteller und Unidozent für Sprache und Literatur wissen Sie, dass man bei Alliterationen immer vorsichtig sein sollte. Wie kamen Sie denn jetzt auf diese drei Personen mit diesem verführerischen Namensstabreim?
Naja, der Titel ist ein bisschen kokett, zugegebenermaßen. Gefällt mir aber auch daran. Und tatsächlich ist es so, Horvath und Hoppe, mit denen ich begonnen habe, Hitler kam erst später dazu und die Masse noch später. Horvath und Hoppe, über die ich beide schreiben wollte, bekam ich irgendwann mit, was ja bis heute unbekannt gewesen ist, dass Horvath und Hoppe tatsächlich ein intensives Verhältnis hatten und zu signifikanter Zeit, nämlich 1933. Das hat mich interessiert, dem bin ich nachgegangen. Dann merkte ich natürlich, man kann diese Zeit nicht ohne den dritten Herrn mit H, der im Titel vorkommt, beschreiben, und habe mich dann gefragt, ja, wie gehe ich mit Hitler um? Und dann waren die drei zusammen und es war immer noch kein Buch. Das war einfach nur ein Zusammenfall, und dann fing ich an nachzudenken, und darüber würde ich sagen, reden wir jetzt.
Schauen wir doch zunächst mal auf diese Frau im Dreieck, Marianne Hoppe. Mhm. Anders als Hitler oder Horvath, dessen Theaterstücke doch viele kennen, ist sie vielleicht weniger Menschen heute noch ein Begriff. Sie haben sie noch persönlich kennengelernt. Was war das für eine Frau, für eine Persönlichkeit?
Na, als ich sie kennengelernt habe, war sie krank. Sie lebte in Berlin, oder sie war in Berlin zu damals, hatte da eine Wohnung in der Nähe von Kudamm. Sie lebte auch in Oberbayern am Chiemsee. Sie war krank, saß im Bett mit einem dicken, gepolsterten Morgenmantel. Und mein erster Eindruck, den ich auch nicht vergessen habe, seitdem, sie thronte. Obwohl sie krank war, obwohl sie sehr alt war. Ich glaube, es war 1998, 2002 ist sie gestorben. Obwohl sie sehr alt war, war kein... überhaupt kein Zweifel, dass sie die Situation vollständig im Griff hatte. Und das hat mich natürlich vom ersten Moment an ungeheuer beeindruckt, diese Kraft und Präsenz der Persönlichkeit. Das ist auch das hervorstechende Merkmal gewesen, glaube ich.
Was macht denn nun diese drei Persönlichkeiten sozusagen? Wie macht denn die Masse hier das, wie bildet denn hier das Bindeglied? Man kann natürlich irgendwie folgern, bei Horvath die Masse des Publikums oder der Leser, der Fans, bei Marianne Hoppe, die damals wirklich eine Diva und Berühmtheit war, ja, die Hingerissenheit des Publikums. Und bei Hitler, ja, der Verführer der Volksmassen. Wie haben Sie das zusammengerechnet?
Na, fangen wir von hinten an. Der Verführer der Volksmassen, das ist es ja bei Hitler. Das ist auch die Verbindung in die Gegenwart, aber der Verführer der Volksmassen, es kommt einem so selbstverständlich über die Lippen, ist es aber nicht. Und bei Horvath und Hoppe wird es weniger selbstverständlich. Bei Horvath ist mir irgendwann aufgefallen, Horvath ist der Schriftsteller, und nicht nur in deutscher Sprache, glaube ich, der Schriftsteller, der das Phänomen der Masse als Dramatiker, der ja immer mit Figuren zu tun hat, als einziger, würde ich fast sagen, sogar in den Griff bekommt, der, indem er Einzelfiguren beschreibt, die er aber so beschreibt, dass sie als Mitglieder der Masse kenntlich werden, also einerseits gesichtlos und so austauschbar wie alle anderen, andererseits in ihrer Sprache auch sehr, sehr typisch für die Art, wie damals gesprochen wurde und wie von Massenmenschen gesprochen würde, der also uns ein Bild gibt von dem, wie ist denn der Mensch, wenn er Teil der Masse wird. Und Marianne Hoppe hat zu dem Jahr 1933, als sie Horvath kennenlernte und sie sich verliebten, hatte sie bis dahin nur Theater gespielt. Und sie war eine bestenfalls lokale Berühmtheit. Sie war in Frankfurt bekannt, sie war in München bekannt, sie war in Berlin bekannt, aber immer nur ein bisschen. Und von einem Tag auf den anderen, es ging rasend schnell. Anfang 1933 dachte niemand daran, dass sie eine Filmkarriere starten wird. Ende 1933 war sie ein Star. Das lief parallel zur Entwicklung der deutschen Gesellschaft. Und wie dieses, ich habe es dann übers Gesicht aufgefasst, wie dieses Gesicht mit der deutschen Gesellschaft kommunizierte, über ihr Aussehen, über das Gefühl, den Eindruck, den sie vermittelte, das hat mich irgendwann angefangen, wahnsinnig zu interessieren. Und ich dachte, das ist ja die Kommunikationsweise eines Schauspielers bzw. einer Schauspielerin per se. Erstmal nimmt man die im Kino über ihr Gesicht wahr.
Es gibt noch einen weiteren berühmten Schriftsteller, auf den Sie sich in Ihrem Buch immer wieder beziehen, auf sein Werk, nämlich Masse und Macht, geschrieben von Elias Canetti, dem späteren Literaturnobelpreisträger. Was hat er denn da in seinem theoretischen Buch da geschafft, was Sie fasziniert und was Sie wunderbar benutzen können?
Naja, Canettis Buch fasziniert mich ungemein. Meiner Ansicht nach ist es das Beste und Eindrücklichste, was bis heute über die Masse geschrieben worden ist. Gleichwohl halte ich dieses Buch für grundweg falsch. Und das macht es natürlich umso interessanter. Was es so unfassbar faszinierend macht, ist Canettis Kraft der Beschreibung. Canetti kann das Erlebnis, das man als Einzelperson, und er geht da von sich aus, dass man als Einzelperson in der Masse hat, ungeheuer gut beschreiben. So, dass man sich es auch heute, 100 Jahre später, 1922 übrigens bei der Ermordung Walter Rathenauer, macht er sein erstes Masseerlebnis. Er kann es ungeheuer gut beschreiben und er leitet daraus etwas ab, dass die Masse etwas Kreatürliches sei. Also er begreift die so, wie wenn die eine quasi biologische Macht sei. Vorsprachlich, vorkulturell, stärker als alles, was die Gesellschaft an Kräften, die auf das Individuum wirken, herstellen kann. Ich glaube, das stimmt nicht, aber Canetti kann in dieser Art, es zu beschreiben, wirklich große schriftstellerische Gestaltungskraft entfalten. Und davon auszugehen, ist natürlich sehr interessant.
Sie nun als Schriftsteller, Herr Michalczyk, wollten ein Buch wie eine Ausstellung schreiben, heißt es gleich im Vorwort. Eine Ausstellung, in der man der Chronologie der Ereignisse folgen, in der man sich aber auch frei bewegen kann. Ihr Buch arbeitet mit ganz vielen Bildern und eher kurzen Texten dazwischen. Warum ist diese visuelle Ebene für Sie so wichtig gewesen?
Na, es ist nicht nur die visuelle Ebene, auch die visuelle Ebene, ganz klar. Aber eben auch bei Hitler dachte ich, ich habe mich versucht zu erinnern, als ich ein Kind war, meine Großeltern, was haben die mir vermittelt von damals, was sie erlebt haben im Dritten Reich. Und es war ganz klar, das, was sie im Radio gehört hatten. Also Hitler war die Person aus dem Radio. Das war ganz, ganz klar. Und in der Geschichtsschreibung, in der heutigen Historiografie, ist Hitler, wenn es darum geht, zu belegen, was hat er denn gedacht, wer ist er denn gewesen, ist Mein Kampf, viel eher die Quelle, weil es einfacher ist natürlich. Man kann das Buch nehmen und da reingucken. Aber für die damaligen Menschen war das nicht so. Und ich wollte ein Buch schreiben, in dem das Gefühl, das Lebensgefühl, das Seinsgefühl der damaligen Zeit, in dem ich mich dem annähere. Ich wollte nicht irgendwie großartige neue Erkenntnisse. Ich wollte, dass man spüren kann, wie es war, damals zu leben. War es in den Jahren vor und nach 33 zu sein?
Aber was Sie überdies erreichen, Herr Michalczyk, und mir ist das beim Lesen so gegangen, dass man doch irgendwie dieses Buch auch mit unserer Zeit verrechnet. Ja, also ja. Sie haben es, glaube ich, auch während der Corona-Zeit geschrieben, und da konnten Sie vom Schreibtisch quasi aus jedes Wochenende die Demos gegen die Corona-Maßnahmen sehen. Ganz aktuelle Eindrücke von Menschenmengen. Und gleichzeitig haben wir auch Diskussionen über Populismus in den westlichen Demokratien. Ja, jüngste Beispiel jetzt wieder in Frankreich, auch Massenbewegungen und dann noch etwas, ja, ein Hexensabbat des Pöbels, ein Begräbnis aller menschlichen Würde, wie Zuckmayer irgendwie Hitlers 1938 Auftritt in Wien beschrieben hat. Aber man könnte das durchaus sagen, das ist eigentlich eine wunderbare Bezeichnung für den sogenannten Shitstorm und die Entfesselung in den sozialen Medien.
Naja, tatsächlich ist es ja so, dass wir gerade in den sozialen Medien, Corona hat es verstärkt, aber ist nicht der Auslöser, dass wir über die sozialen Medien die Masse in ganz neuer Qualität erleben. Ich kam ja in dem Buch relativ spät auf den Gedanken, ey, die Masse spielte eine wesentliche Rolle für das Erleben damals. Genauso wie die Bilder, die Sie angesprochen haben, die O-Töne. Deswegen fing mich vielleicht vor 3 Jahren, als ich angefangen habe, intensiver an die Masse zu beschäftigen. Und die Masse ist ja wirklich ein heute wieder sehr virulentes Phänomen. Wir reden immer vom Populismus, wir reden aber nur von den populistischen Herrschern und nicht von den vielen, 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 vielen Unbekannten, die die Masse formen, weil wir wissen nicht, was sie ist. Wir stehen relativ und erstaunlich hilflos vor diesem Phänomen und es gibt kaum griffige Erklärungsversuche, geschweige denn Menschen, die es geschafft haben, das so auf den Begriff zu bringen, dass wir damit zufrieden sind. Und ich habe gedacht, ich muss mich diesem Phänomen annähern. Ich muss versuchen zu verstehen, was ist das, diese Masse, die die Politik ja so wesentlich, damals wie heute, formt. Die ist ja, die Demokratie ist ein Verfahren, das zu regulieren. Aber wir spüren heute total, dass es Politiker gibt, die mit der Masse anders kommunizieren können und darüber eine Macht bekommen, die demokratische Formen aushebeln kann. Und darüber sollten wir uns sehr, sehr klar werden. Und ich dachte halt, dieses historische Verfahren damals, zu der Zeit, als es wirklich virulent wurde, ist ein geeignetes.
Horvath Hoppe Hitler, 1926 bis 1938, das Zeitalter der Masse. So heißt das Buch von Peter Michalzig. Es hat 303 Seiten, kostet 26 Euro. Alles Gute dafür und Ihnen, Herr Michalzig. Und ja, besten Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch und wünsche allen einen schönen Tag.
Ihnen auch. Schöne Grüße nach Österreich, nach Salzburg. Wir stellen uns jetzt mal in eine Warteschlange, wie sie bei Lesungen von Ahmet Ümit üblich ist. Er ist einer der erfolgreichsten türkischen Autoren, vor allem mit seinen Kriminalromanen, die ganz oft in Deutschland in Berlin spielen, wo der Schriftsteller länger gelebt hat. Jetzt gibt es einen neuen solchen Roman von Ahmet Ümit auf Türkisch. Und unsere Korrespondentin Susanne Güsten, die war in Istanbul bei einem seiner Auftritte dabei.
Signierstunde des türkischen Erfolgsautors Ahmet Ümit in Istanbul. Aus dem Buchladen hinaus und in langen Schleifen die Einkaufsstraße hinunter windet sich die Warteschlange aufgeregter Leserinnen. Seit einer Stunde stehe sie an, sagt diese Leserin. Und wenn nötig, werde sie noch stundenlang warten, um ihr Buch signiert zu bekommen. Land der verlorenen Götter, das ist Ümits neuester Roman. Ahmet Ümit ist der meistverkaufte Schriftsteller der Türkei. In seinen Kulturkrimis verwebt er sensible Themen der türkischen Geschichte und Gesellschaft mit Kriminalfällen. Seine bekannteste Figur ist Oberinspektor Nevzat, der auch deutschen Lesern aus dem Roman Die Gärten von Istanbul bekannt ist. Für Land der verlorenen Götter hat Ümit eine neue Figur geschaffen, die Kriminalkommissarin Yıldız Karasu. Ein Wagnis war das, erzählt der Autor im Interview.
Das ist eigentlich ziemlich gefährlich, eine neue Protagonistin einzuführen, wenn man eine Figur wie Nevzat hat. Das ist, als würde man Sherlock Holmes durch einen anderen Detektiv ersetzen wollen. Und obendrein ist Yıldız ja auch noch Deutsche, also türkischstämmig zwar, aber eine deutsche Frau. Ich war ziemlich nervös, ob meine Leser das akzeptieren würden, doch zu meiner freudigen Überraschung sind sie begeistert.
Kommissarin Yıldız Karasu und ihr Assistent Tobias Becker ermitteln für die Kriminalpolizei in Berlin, denn dort spielt der Roman. Ein gewaltiger Sprung für Ahmet Ümit und seine Leser, denn bisher spielten seine Krimis in der Türkei. Mit dem Gedanken an einen Roman über Berlin habe er sich getragen, seit er sich im Jahr 2005 auf einer Lesereise durch Deutschland in die Stadt verliebte, sagt der Autor.
Berlin ist eine besondere Stadt für mich. Zum einen, weil es eine kosmopolitische Stadt ist, wie London oder New York, oder wie es Istanbul noch vor 100 Jahren war. Zum anderen wegen der Holocaust-Gedenkstätte. Berlin ist eine Stadt, die ihrer Vergangenheit ins Auge blickt, die sich zu ihrer Schuld bekennen kann. In der Türkei haben wir das bisher nicht geschafft, obwohl das nötig wäre. Das macht eine Gesellschaft gesünder und demokratischer und menschlicher. So ist Berlin. Und deshalb liebe ich diese Stadt und wollte über sie schreiben.
Erinnerungskultur ist ein immer wiederkehrendes Motiv in Ümits Werk. In seinen türkischen Romanen thematisierte er etwa das Schicksal der Armenier oder die Pogrome gegen die griechische Bevölkerung von Istanbul. Um die Schatten der Vergangenheit, die auf der Gegenwart liegen, geht es auch in Land der verlorenen Götter. Um deutsche Archäologie in Vorderasien, um das Dritte Reich und Neonazis, um Gastarbeiter und Integration in Deutschland und um den Mauerfall. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Pergamonaltar und eine Serie gruseliger Morde in Berlin, die Kommissarin Yıldız Karasu aufzuklären hat. Den Schauplatz Berlin hat Ümit dafür ebenso gründlich recherchiert wie die historischen Hintergründe.
Um diesen Roman zu schreiben, bin ich 10 Jahre lang sehr viel in Deutschland gewesen. Ich habe mir sogar eine Wohnung in Berlin gekauft und mehrere Monate im Jahr dort gelebt. Ich wollte alles genau wissen, wie der Winter dort ist oder der Herbst, wie das Essen ist, worin die deutsche Kultur besteht. Das hat mir viel Freude gemacht. Und nun war die Zeit gekommen, davon zu erzählen.
Mit seinen detailgenauen Schilderungen der Kieze und Gassen von Berlin weist Ümit sich als Kenner der Stadt aus. Und er macht seinen Lesern Lust, sie selbst kennenzulernen.
Bei den Signierstunden höre ich das immer wieder von Lesern und Leserinnen. Wir wollen nun auch nach Berlin reisen und die Schauplätze besichtigen, an denen der Roman spielt. Ich habe sogar schon Anfragen von Reiseunternehmen, die solche Touren anbieten wollen. Reisen nach Berlin mit Stadtführungen auf den Spuren des Romans.
Darüber freue er sich sehr, sagt Ahmet Ümit. Denn genau dieses Interesse habe er mit seinem Roman wecken wollen.
Denn ebenso wie die deutsche Sicht auf die türkischen Einwanderer beschränkt ist, so gibt es auch Schranken in unserer Sicht auf Deutschland und die deutsche Kultur. Diese Schranken einzureißen, ist eine Aufgabe der Kultur.
Deutsche Leser werden auf diese Einsichten allerdings noch warten müssen. Denn für Land der verlorenen Götter hat sich bisher kein deutscher Verlag interessiert.
Was aber bestimmt noch passieren wird. Susanne Güsten hat Ahmet Ümit in Istanbul getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns jetzt das Herz stocken lassen mit einem neuen Comic, der es schon zu Netflix-Ehren und damit weltweiter Popularität gebracht hat, in der Serie Heartstopper nämlich. Die erste Staffel läuft gerade, zweite ist gedreht, die dritte bestellt, ein Riesenerfolg also für die junge britische Autorin Alice Oseman. Ihren Comic, ihre Graphic Novel gibt es jetzt auf Deutsch, die ersten zwei Bände, und Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion hat sie sich angeschaut, ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Sagen Sie, für alle, auch mich, der nicht so im Genre Romantic Teen Drama drin ist, wer oder was ist denn dieser Heartstopper?
Also in den ersten zwei Bänden geht es um Charlie und Nick, und beides sind sozusagen Heartstopper, wenn man so will, denn beide machen etwas mit den Menschen, denen sie begegnen. Charlie ist schwul, Nick ist der Rugby-Star der Schule. Er ist sportlich, total nett, aber verdammt hetero, zumindest glauben das alle, Nick selber auch am Anfang. Also eigentlich wird hier die klassische romantische Liebesgeschichte erzählt, eine über die Entdeckung der eigenen Sexualität, der Freude daran, der Sorgen und der Ängste, die diese Zeit ja eben auch begleiten, wenn man Teenager ist und sich dann eben zurechtfinden muss auf einmal in diesen explodierenden Gefühlen, in dem sich verändernden Körper und eben der Suche nach Zugehörigkeit. Und anders als in anderen Schulliebesgeschichten ist jetzt hier ein schwuler Junge der Hauptdarsteller und nicht wie eben mehrheitlich im Genre Romantic Teen Drama das schüchterne Mädchen, das den Helden der Schule erobern muss.
Und wie kommen denn jetzt diese beiden unterschiedlichen Typen Charlie und Nick zusammen?
Ja, also erstmal werden sie vom Lehrer nebeneinander gesetzt und sitzen dann und merken ziemlich schnell, ach, wir sind ja nett und sie reden viel miteinander und lachen viel miteinander. Und dann sagt Nick irgendwann, als er merkt, dass Charlie unheimlich schnell rennen kann, sagt er, willst du nicht mitmachen im Rugby-Team, obwohl er eigentlich sozusagen nicht der klassische Rugby-Typ ist. Dann verbringen sie immer mehr Zeit miteinander, und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, umso mehr funkt es. Erste Berührung, Lachen, aber auch Unsicherheit und Scham. liegen in dieser Zeit. Und dann entdeckt Nick schließlich seine eigene Bisexualität. Das fällt ihm nicht leicht. Und Alice Oseman, die hat hier eine Geschichte ja an die reine Jungenschule verlegt. Eine klar von Hierarchien geprägte Schule, wo eben Jungs Macho-Sprüche raushauen und wo es eben nicht ganz klar ist über die eigene Sexualität, wenn sie denn nicht hetero ist, zu sprechen. Das merkt man auch. Charlie, der zwar offen schwul lebt, hat aber schon, das merkt man an so Seitenaspekten, der wurde auch dafür gemobbt am Anfang, dem ist es nicht leicht gemacht worden. Da ist noch ein anderer Junge, Ben, der hat anfangs mit Charlie so eine kleine Knutschaffäre, das findet aber alles heimlich statt. Er legt sich auch nach außen eine Freundin zu, damit eben auf gar keinen Fall irgendjemand nur denken könnte, dass er homosexuell ist. Und auch für Nick ist es schwer. Auch er braucht ein bisschen Zeit, um zu sagen, ich bin bisexuell. Und insofern verwebt die Britin hier ganz geschickt sämtliche Perspektiven der Identitätsfindung. Und das macht es eben so deutlich, Outing ist bis heute immer noch verdammt schwer.
Ich habe mir den Trailer erstmal angeschaut auf Netflix und dann gestern Abend gleich 3 Folgen der Serie. Und das sind natürlich dann auch so super süße Jungs, ja, also dieser Charlie und dieser Nick. Wie ist das bei Alice Oseman in der Graphic Novel?
Also ich finde ja, das sind ganz normale Teenager. Die hauen einen nicht so um, das sind keine so wahnsinnig hübschen Jungs, kein Muskelprotz, sondern Durchschnitt, genau wie man die so an jeder Schule findet. Und anders als in den amerikanischen Highschool-Filmchen, ich habe mir die Serien natürlich auch so ein bisschen angeguckt, wo ja alle umwerfend schön und trainiert sind, finde ich, sind es hier eben die ganz normalen Jungs von nebenan. Gut so, und das ist ja auch die Message, denn das sollte stinknormal sein, auch wenn LGBTQ+ für viele Menschen ja längst zum alltäglichen Sprachgebrauch gehört, auch für junge Menschen, ist es eben doch nicht so einfach, das für sich selbst gelten zu lassen. Normalität ist das noch nicht an und wirklich leider, und das beweisen ja immer wieder diese späten Outings von Footballstars oder Fußballstars, wo es dann irre gefeiert wird, oder jetzt das jüngste Verbot des Pixar-Filmchens Lightyears, wo muslimische Länder gesagt haben, das zeigen wir nicht, weil hier küssen sich 2 Frauen.
Also ich glaube, in muslimischen Ländern wird diese Serie auch nicht laufen auf Netflix, aber zurück zur Graphic Novel, wie zeichnet denn Alice Oseman ihre Geschichte?
Also es sind ganz schlichte Schwarz-Weiß-Bilder, eben echte Comic-Stripes. Also man sieht, wie das wie eine Bildgeschichte funktioniert das. Man sieht ganz viel Gesicht in der Totalen, dann mal die Hand, die Augen. Das ist sehr nah dran. Dazu gibt es dann immer wieder auch mal so gezeichnete Bilder von Screenshots, von Textnachrichten. Auch so eben ganz authentisch, so wie sich junge Menschen eben heute auch austauschen. Das fließt hier alles ein. Erzählt in ganz knappen Texten, das sind ja meist Dialoge zwischen den Jugendlichen. Und es ist eine ganz einfache, schöne Geschichte, die hier erzählt wird. Und die 1994 geborene Britin, die trifft hier wirklich den Nerv der Zeit, wenn man so will. Denn sie zeigt, es braucht Geschichten wie die von Nick und Charlie, damit Diversität wirklich gelebt werden kann.
Doch nochmal zurück, aber zur Bewegung. Ich meine, man könnte ja ein bisschen böse sagen, klar, voll im Trend jetzt von Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer. Jetzt eben als schöner LGBTQ-Teenie-Schmalz oder doch ja als aufklärerisch richtige Tat und eine gute Sache?
Also ich finde ja, Liebesfilme, wenn alle Liebesfilme sind Schmalz, und insofern trifft das auch auf Heartstopper zu. Aber weil das so unprätentiös daherkommt. Und das ist ja die Message eben, zu sagen, nein, das ist normal. Also es findet statt, es gibt diese jungen Menschen, die eben divers sind, die divers leben wollen. Und erst wenn wir es einbetten, eben in sowas ganz Mainstreamiges, erst dann kommt es wirklich in der Masse an. Und insofern, finde ich, hat hier Alice Oseman so ein ganz schöne Vorbildfunktion geschaffen. Und es gibt auch eine Kritik von Gay Times, da schreibt ein Autor, wir wünschten, wir hätten diese Queer Graphic Novel schon während unserer Schulzeit gehabt. Und ich finde, das trifft es so genau, wunderbar, perfekt, richtig.
Und die nächsten Bände 3 und 4 sind schon für Sommer und Herbst bei uns angekündigt. Heartstopper. Die ersten 2 Bände des Comics, der Graphic Novel von Alice Oseman, jetzt auf Deutsch erschienen im Löwe-Bindlach-Verlag in der Übersetzung von Vanessa Walder mit 288 und 320 Seiten für jeweils 15 Euro. Kim Kindermann hat uns den Comic vorgestellt. Besten Dank dafür. Ihre Besprechung lesen Sie wie immer nach im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In dem neuen Roman von Nino Haratischvili, Das mangelnde Licht, geht es, wie in ihrem Bestseller Das achte Leben, um die Menschen in Georgien. Diesmal steht die Zeit der Ablösung von der Sowjetunion im Vordergrund. Auch hier erzählt aus der Sicht von Frauen, deren Leben von Umbruch, Krieg und Gewalt bestimmt wird. Heute liest Nino Haratischvili in Wissen.
Jeder hat mal jemanden gekannt oder gehabt, der im Krieg gefallen ist oder irgendeinen anderen Gewaltakt zum Opfer oder eben sehr stark ja auch dieses Drogenproblem, was fast eigentlich zwei Generationen ausgerottet hat. Auch diese omnipräsente Gewalt, das war schon irgendwie sehr, sehr präsent.
Nino Haratischvili liest heute um 19 Uhr im Walzwerk in Wissen aus ihrem neuen Roman »Das mangelnde Licht«.
Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Setzt das Känguru unser Gespräch fort.
Wieso? Frage ich.
Na, Sie sind tagsüber immer zu Hause und ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, es ist 13 Uhr und Sie sind immer noch im Pyjama.
Der Autor Marc-Uwe Kling las viele Jahre abseits der großen Bühnen seine komisch hintergründigen Texte. Dann machte ihn die Erfindung eines kommunistischen Kängurus als WG-Mitbewohner bekannt. Seine Hörbücher, von ihm selbst eingelesen, werden von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt. Heute liest Marc-Uwe Kling aus alten und neuen Texten in Hamburg.
Ich bin, Künstler. Ich schreibe Geschichten und Lieder und dann trete ich auf und »Ach, Sie sind Kleinkünstler«, ruft das Känguru. Ich zucke zusammen, das böse Wort.
Kleinkünstler.
Marc-Uwe Kling liest heute um 20 Uhr im Politbüro in Hamburg, morgen im Hamburger Schauspielhaus. Die britische, etwas schrullige Miss Marple, geschrieben von Agatha Christie, prägte lange Zeit das Bild einer weiblichen Ermittlerin. Ein Feature auf Deutschlandfunk Kultur erzählt, wie sich die Bandbreite an Kommissarinnen und Privatschnüfflerinnen geweitet hat. Autorinnen wie Sarah Paretsky, P.D. James oder auch Simone Buchholz lassen ihre weiblichen Hauptfiguren fluchen, trinken und zuschlagen wie ihre männlichen Kollegen. Simone Buchholz über Reaktionen zu ihrer Figur Chastity Riley.
Also das läuft dann so echt über, muss die so viel rauchen und trinken, kann die nicht lieber trockene Alkoholikerin sein und Sport machen? Wieso kämmt die sich nicht mal die Haare?
Das Feature Miss Marple, Chastity Riley und Co., Ermittlerinnen im Kriminalroman von Sonja Hartl, ist auf deutschlandfunkkultur.de zu finden.
Das waren die Literaturtipps von Mechel Landvermann. Und jetzt wollen wir noch auf eine deutsch-spanische Tagung blicken, wo Autorinnen und Autoren beider Länder über Populismus diskutieren wollen und darüber, wie man mit sprachlich, literarisch, intellektuellen Mitteln damit umgeht. In Berlin findet dieses Treffen statt, am kommenden Donnerstag und Freitag, veranstaltet vom Instituto Cervantes und dem Goethe-Institut. Und zu uns ins Studio ist Antonia Blau gekommen. Sie leitet das Goethe-Institut in Madrid. Willkommen, guten Tag, Frau Blau.
Hallo.
Über das Phänomen wird nun schon länger intensiv diskutiert. Im Populismus in vielen europäischen Ländern spitzen sich die politischen Konstellationen zu durch extreme Parteien mit eben populistischen Anstrich. Wie ist das in Spanien?
Ich glaube, was wir beobachten können, sind zwei Sachen. Einmal schon so eine, denke ich, was man weltweit beobachten kann, Entwicklung zu mehr Polarisierung, einer Emotionalisierung von Politik, auch einer Verkürzung von Komplexitäten und das, was wir auch alle so ein bisschen kennen, dass wir in unseren eigenen Blasen sind. Und dann gibt es natürlich nochmal die Spezifika der einzelnen Länder, die in der Tat dann auch mit historischen Situationen zusammenhängen. Und ich glaube, in Spanien, ich bin jetzt seit Anfang 2021 in Spanien, bin also sozusagen auch während der Corona-Zeit da angekommen. Und ich glaube, wenn man so ein paar Schlagwörter nochmal nennt, ne, Katalonien, Corona, jetzt gerade die Gaspreise, aber auch alles, was so mit Erinnerungskultur, mit Aufarbeitung zu tun hat, aber auch die Hörer erinnern sich vielleicht auch an die Diskussion um die Kunstfreiheit, der Rapper, der verhaftet wurde. Also all diese Diskussionen werden mit einer extremen Vehemenz, zum Teil finde ich auch Aggressivität geführt, nicht nur im politischen Raum, sondern auch im gesellschaftlichen Raum. Also selbst auf Demonstrationen oder so finde ich, ist die Stimmung oft sehr aufgeheizt. Und ich würde sozusagen sagen, vor allen Dingen von der politischen Rechten wird das auch mit wirklich extrem aggressiven Methoden zum Teil und vor allen Dingen sozusagen auch so einer Unmöglichkeit der weiteren Diskussion. Ne? Also dass sozusagen der Gegner so dargestellt wird, dass gar kein Austausch dann mehr möglich ist.
An dieser Diskussion, wie nehmen da die Intellektuellen, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller teil?
Das ist sozusagen genau das, was wir ganz spannend finden und deswegen eben auch Instituto Cervantes, Goethe-Institut, wir natürlich so ein gesellschaftliches oder politisches Phänomen aufnehmen wollen und eben Kulturakteurinnen, Intellektuelle, Künstlerinnen dazu befragen wollen, weil wir eben glauben, dass die Stimmen vielleicht nochmal dieses ganze Phänomen auch in einen anderen Kontext setzen können und vielleicht auch nochmal andersrum fragen können, also sozusagen nicht nur das als so negatives Phänomen zu konnotieren, sondern auch zu fragen, naja, wie kann man denn aber Politik auch wieder populär machen, wenn man so will und im Sinne auch von einer partizipativen, von einer engagierten Demokratie. Und ich glaube, auch da gibt es ganz spannende Bewegungen, gerade auch in Spanien, was zum Beispiel auch Frauenrechte angeht, was LGBTQI angeht. Ich glaube, da passiert auch ganz viel Spannendes, was man dann auch wiederum vielleicht sozusagen positiv konnotiert.
Es ist ja oft die Sprache, die sich auch radikalisiert in diesen Debatten und Diskursen. Das wird ein großes Thema sein bei der Tagung vermutlich, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Also wir wollen anfangen am Donnerstag so ein bisschen mit einer Bestandsaufnahme und dann auch nochmal ein bisschen fragen, was sind die Ursachen von Populismus, warum ist der so erfolgreich. Wir haben Marina Garcés eingeladen, die Leiterin des Masterstudiengangs mit dem wunderbaren Titel Philosophy for Contemporary Challenges leitet an der Universidad Oberta de Catalunya. Und die zum Beispiel hat in ihrem Buch, was auch auf Deutsch erschienen ist, 2019, Neue radikale Aufklärung, beschäftigt sich so ein bisschen mit der selbstverschuldeten, wie sie sagt, Unmündigkeit und sagt eben, warum eigentlich akzeptieren Menschen die verschiedenen Formen von Unterdrückung und lehnen sich nicht dagegen auf und sagt sozusagen, wir brauchen eigentlich neue Werkzeuge und diese Werkzeuge können nicht nur politische Werkzeuge sein, sondern sollten auch Werkzeuge sein aus den Geisteswissenschaften, aber eben auch aus der Kunst. Und die wird im Gespräch mit Harald Welzer so ein bisschen den Eingang machen. Und ansonsten haben wir eben wirklich auch nochmal gerade Kulturakteurinnen, Kulturakteure eingeladen, Künstlerinnen. Ganz spannend ist Mateo Fejo, ein Spanier, mit dem wir auch viel als Goethe-Institut zusammenarbeiten. Theatermacher, hat sozusagen selbst viele Theater geleitet, Festivals ins Leben gerufen. Und der hat immer erstmal radikal international gearbeitet, egal was gerade sozusagen die politischen Vorzeichen waren und woher auch Gelder kamen, hat sich dafür ganz stark gemacht und spricht sich auch gegen die Kultur als Spektakel aus, sondern sagt eben gerade auch über Kunst ist sozusagen keine Dekoration, sondern es ist auch ein Reflexionsraum und gerade da sozusagen kann man auch die soziale Realität nicht nur kommentieren, sondern auch wiederum Einfluss darauf nehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Blöcke, die sozusagen in der Gesellschaft, im politischen Raum existieren, zwischen nicht nur zwischen rechts und links, sondern eben auch zwischen Stadt und Land, zwischen Zentrum, Peripherie, in Spanien auch die Monarchie, die Konservativen, die Progressisten, ja, die Regionalisten, dass man einfach versucht, einen Raum zu finden, wo wirklich eine Auseinandersetzung möglich ist und die sozusagen auch respektvoll funktioniert.
Harald Welzer, auch von deutscher Seite wird dabei sein. Sie haben uns spanische Namen genannt. Theodor Dorn und Heinz Bude sind noch zu verzeichnen. Alles Gute für diese spannende deutsch-spanische Kulturbegegnung, wie sie offiziell heißt. Antonia Blau, Leiterin des Goethe-Instituts in Madrid. Und Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Danke.
Und die deutsch-spanische Tagung im Instituto Cervantes in Berlin beginnt am Donnerstag. Wir werden darüber auch berichten hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.